Sophia. Hauptsache, ich bleib wach. Jetzt geht es also um den Umgang mit Ärger und Stress. Ärger gehört zum täglichen Leben. Oder ist jemand anderer Meinung hier? Ich denke, es gibt kaum eine Möglichkeit, auch für Christen wohl kaum eine Möglichkeit, dem Ärger ganz auszuweichen und ihm ganz zu entfliehen. Ärgerquellen sind so zahlreich, dass wir ihnen einfach nicht ausweichen können. Da ist die Umwelt, die Ärger machen kann in verschiedenster Weise, die Mitmenschen, der Beruf, nicht zuletzt natürlich auch die Unzulänglichkeiten der eigenen Person. Wobei man so bestimmte Grundsituationen feststellen kann, in denen sich vor allem Ärger einstellt. Diese Situationen sind von 5 typischen Merkmalen gekennzeichnet, die ich jetzt mal anführe, ist auch im Arbeitsmaterial. Das ist zunächst einmal, dass jemand sich in seinem Selbstwertgefühl verletzt fühlt. Wenn das geschieht, ärgert man sich. Also man hört vielleicht, dass jemand anders hinter dem Rücken eine abwertende, kränkende Bemerkung über einen gemacht hat. Da stellt sich Ärger ein. Oder man hat, was ich schon erwähnt habe, das typische Beispiel, wenn jemand ein angestrebtes Ziel blockiert sieht, man hat ein Ziel angestrebt, wird irgendwie blockiert, man hat es sehr eilig, man muss ganz pünktlich irgendwo sein, ist eh schon spät dran, ja, und dann hat man rote Welle und dann gibt's Ärger, ja, und der vor einem, der schläft und kommt auch nicht rechtzeitig weg an der Ampel und wieder schaltet es auf rot und so weiter. Wir kennen diese Dinge. Das sind Ärgerquellen. Man möchte auf einen Zug vielleicht, der fährt einem vor der Nase weg. Typische Frustration. Ärger. Dann, wenn jemand in einer Erwartung enttäuscht wird, hat vielleicht mit einem Freund eine Verabredung, der kommt nicht, lässt einen sitzen. Ärger. Oder wenn man sich in einer Handlung unterbrochen fühlt, möchte etwas Bestimmtes tun und irgendjemand unterbricht einen in dieser Handlung. Und auch das ist eine Ärgerquelle, eine typische. Und schließlich noch, wenn jemand eine für ihn gültige und selbstverständliche Regel durch einen anderen verletzt sieht. Ich möchte vielleicht da eine kleine Begebenheit berichten, die uns widerfahren ist, meiner Frau und mir. Wir dachten, das liegt jetzt schon zurück, das ist jetzt im letzten Frühjahr gewesen. War so ein wunderschöner Tag, Feiertag und wahrscheinlich so vielleicht der letzte Tag, wo man nochmal Skifahren gehen konnte auf dem Nebelhorn. Und als wir da hinfuhren, dann haben wir gemerkt, also es gibt noch mehr Leute, die offenbar gute Ideen haben, außer uns beiden. Jedenfalls war da vor der Nebelhornbahn eine Riesenschlange. Und wir haben gesehen, also da müssen wir uns auf mindestens eine Stunde Wartezeit einstellen. Aber wir haben uns gesagt, was soll es, zurückfahren bringt es auch nicht, stellen wir uns an. Und wenn wir da schon eine halbe Stunde standen, dann sagt meine Frau, du, guck mal, der da. Da war da so ein junger Mann mit so einem Fallschirm auf dem Rücken, ne, Rucksack. Und der schob sich immer so schön langsam da an den Leuten vorbei. Und in kurzer Zeit war er schon vor uns, obwohl er vorher gar nicht zu sehen war. War er schon vor uns. Und dann hörte ich so, wie die Leute dann anfingen, da zu murren und zu schimpfen, gell. Die haben das dann auch gemerkt und haben sich geärgert. Haben sich geärgert, weil hier eine für sie gültige, selbstverständliche Regel verletzt wurde durch diesen jungen Mann. Einer hat ihn dann angesprochen und hat gesagt, hey, also das geht ja noch wirklich nicht. Wir stehen hier schließlich alle an und so weiter und sie drängen sich hier einfach vor. Da sagt der junge Mann darauf in den Waffen und sagt, ich weiß nicht, was sie wollen. Ich praktiziere hier nur aktives Anstehen. Das habe ich noch nie gehört. Also ich, das war wirklich ein Hammer. Ja, das sind Ärgerquellen. Ob man sich nun in diesen oder ähnlichen Fällen ärgert, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Zum Beispiel von der Stimmung, die man gerade hat. Wenn man gerade gut gelaunt ist, nimmt man noch viel mehr noch hin, als wenn man eh schon schlechter Laune ist. von Vorerfahrung mit entsprechenden Situationen, was man früher schon da erlebt hat, auch von der Beziehung zu den beteiligten Personen und davon, ob man die Enttäuschung durch einen anderen Menschen als unbeabsichtigt oder als böswillig verursacht ansieht. Man ärgert sich viel mehr, wenn man den Eindruck hat, der macht das absichtlich oder böswillig, als wenn man denkt, er hat das vielleicht nur versehentlich getan. Oder er konnte nicht anders. Je nachdem werden dann auch die Auswirkungen im Verhalten unterschiedlich sein. Das heißt also, nicht das objektive Ausmaß einer Enttäuschung entscheidet über die Reaktion eines Menschen, sondern die kognitive Bewertung einer enttäuschenden Situation, wie man sie einschätzt und bewertet. Und da gibt es sehr unterschiedliche Menschen, die sehr unterschiedlich auch reagieren können auf Ärger. Jetzt werde ich mich gleich ärgern, denn mir ist eine Folie verschütt gegangen. Ne, das ist die. Das habe ich mal gefunden, ich habe das dann in Bezug gebracht zu den verschiedenen Typen, die es da gibt, Typ A und Typ B. Also man kann mit Stress sehr unterschiedlich umgehen, oder? Man kann so damit umgehen oder auch so wie der da. Man kann ständig ankämpfen oder man kann auch darin locker bleiben. Das ist eine ganz individuelle Geschichte. Wir hören ja sehr viel von und reden viel von den krankmachenden Auswirkungen von Stress. Aber man muss auch hier sehen, zunächst einmal ist Stress nicht gleich Stress. Man muss hier unterscheiden. Es gibt auch gesunden Stress, sogenannter Eustress, im Unterschied zu dem Distress, der krankmachende Stress ist. Also wenn ich hier stehe und rede, ist das normalerweise auch Stress, aber es ist Eustress, weil mir das Spaß macht. Bei der Frage, was schädlicher Stress ist, kommt es sehr auf die Bewertung des Stressfaktors durch den Betroffenen an. Es ist in unserem Leben nicht möglich, allen Stressfaktoren auszuweichen, aber physiologisch wichtig ist nicht das Ereignis selbst, sondern die Art, wie der Mensch darauf reagiert. Der Stressforscher Selye schreibt, nicht was geschieht, ist von Bedeutung, sondern wie man es aufnimmt. Darum ist Stress eine ganz subjektive Angelegenheit. Ein junger Mann, der ab und zu uns besuchen kommt, der, habe ich schon erwähnt, etwas neurotisch ist und nicht nur etwas, er ist ein extremer Neurotiker auf Deutsch, und er ist vor allem arbeitsscheu. Wenn der kommt und er sieht mich da sitzen, am PC meinetwegen und arbeiten, dann ist die typische Aussage von ihm, hallo, bist du wieder im Stress? Und ich muss ihm jedes Mal erklären, dass für mich Arbeit nicht a priori schon Stress ist. Bei ihm ist das natürlich anders. Für ihn ist jede Art von Arbeit Stress. Es ist also subjektiv ganz unterschiedlich, was wir als Stress empfinden. Ich bin jetzt allerdings momentan sehr stark in Verdacht gekommen. Dadurch, dass ich letzte Woche einen Hörsturz erlitten habe, haben jetzt natürlich alle, denn kommen ja alle mit erhobenem Zeigefinger entgegen und sagen, siehst du, weil du so viel Stress hast, du musst deinen Stress abbauen. Kann sie nicht widerlegen. Muss ich hinnehmen. Dass ich hier stehe, ist vielleicht auch nicht im Sinn der Psychohygiene, ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich auch auf die erhobenen Zeigefinger Acht geben sollen. Ich weiß es nicht. Aber ich denke, da muss man sich selber bewerten. Das kann man sehr schlecht von außen tun. Wie gesagt, weil das subjektiv ist, nicht objektiv. Ich kann das nie von außen bewerten und beurteilen, was für den anderen Stress ist. Das kann er selber. Die Art, wie er reagiert, wie er damit umgeht, macht es ein bisschen deutlich, ob das für ihn Stress ist oder nicht. Aber was für den einen Stress ist, das ist für mich vielleicht gar nichts. Oder umgekehrt auch. Ja? Das kann gravierend sich unterscheiden. Also nicht viel Arbeit an sich ist schon Stress. So darf man das nicht sehen. Nun, falsche Bewältigungsstrategien in Bezug auf Ärger und Stress. Da wird zunächst einmal verleugnen wieder. Man kann in einem stark verärgerten Zustand sich unbewusst einreden, ich ärgere mich überhaupt nicht. Das ist besonders dann der Fall, wenn die Ärger auslösende Person gleichzeitig auch Angst auslöst, zum Beispiel weil sie sozial überlegen ist. Und gerade auch unter Christen wird Ärger oft geleugnet, weil sich ein guter und geistlicher Christ eben nicht ärgert. Weil man ja auch ein guter und geistlicher Christ sein möchte. Aber dann fällt auch auf, dass manchmal die Mimik und die Motorik sehr deutlich im Kontrast steht zu dem, was derjenige sagt. Ich ärgere mich gar nicht. Ja? Dann kann es eben so aussehen, dass man zwar eine freundliche Maske auf hat, aber tief drin sieht es ganz anders aus. Ich hatte einen Patienten, der ärgerte sich offensichtlich ganz furchtbar immer über einen Mitpatienten. Wenn wir in der Gruppe zusammen waren, konnte man es ihm ganz deutlich ansehen. Der hat motorisch darauf reagiert, seine Mimik und alles hat Bände gesprochen. Aber wenn er darauf angesprochen wurde, da hat er jetzt Bein und Bein geleugnet, sagt, ich ärgere mich nicht, das kann nicht wahr, ich ärgere mich überhaupt nicht. Der hat es aber auch geglaubt, dass er sich nicht ärgert. Er hat es so stark verleugnet, dass er auch selber es sich nicht eingestanden hat. Das gibt es also. Man kann auch eine zweite Strategie ergreifen, verdrängen. Unbewusst Ärgerquellen meiden. Bestimmten Menschen aus dem Weg gehen. Oder ein ständig vorhandenes, latentes Ärgergefühl verdrängen. Bei Depressiven empfinden wir manchmal so eine unterschwellige Aggressivität, die die Betroffenen bei sich selber gar nicht wahrnehmen. Natürlich ist Verdrängen auch keine Lösung, denn verdrängte Gefühle verlieren nichts von ihrer Dynamik. Sie zeigen sich dann häufig irgendwo wieder, nämlich in Form von psychosomatischen Symptomen, zum Beispiel Magengeschwüren. Ein Mensch, der seinen Ärger immer nur so reinschiebt, oder? Bei dem reagiert der Körper eben trotzdem drauf. Das heißt, er setzt eine Menge Magensäfte in Bewegung. Und die tun halt auf Dauer den Magenwänden nicht gut. Dann eine dritte Strategie, ausleben. Manche Psychologen empfehlen, seine Ärgergefühle einfach auszuleben und sagen, dann würden sie nicht schädlich wirken. Also man kennt ja die sogenannte Katharsis-Hypothese. Nach der angeblich Gefühle, die man auslebt, sich dadurch abbauen. Das ist vor allem von Freud postuliert worden, aber auch von Konrad Lorenz aufgrund seiner Tierverhaltensforschung bekräftigt worden. Mittlerweile steht dieser Katharsis-Hypothese eine ganze Menge von empirisch-psychologischer Forschung entgegen. Man hat ganz eindeutig nachgewiesen, dass sie nicht stimmt. Das stimmt vielleicht insofern, dass man sagen kann, momentan tritt eine gewisse Erleichterung ein, wenn man Gefühle auslebt, das ja. Aber es ist nur eine momentane Reaktion. In Wirklichkeit, auf längere Sicht, werden aggressive Impulse verstärkt, die Neigung zu aggressiven Reaktionen wird erhöht und verstärkt. Deswegen ist Katharsis keine Lösung für die Bewältigung von Aggressivität und Ärger. Außerdem muss man wissen, unkontrollierter Zorn macht bereits viele Probleme, zerstört Beziehungen, schlägt Wunden, die vielleicht lange nicht zu heilen sind. Denkt mir nur daran, was durch unbedachtes Reden nach dem Leben von manchen Kindern angerichtet werden kann. Kinder, die bleibende seelische Schäden davontragen, auch weil sie jähzornige Eltern haben, von denen sie übermäßig hat, oft brutal bestraft werden. Unkontrollierter Zorn beeinträchtigt auch das geistliche Wachstum und gibt dem Teufel Raum in unserer Seele. Wie extrem das aussehen kann, wenn ein Mensch sich seinem Zorn hingibt, das habe ich vor einiger Zeit der Zeitung entnommen. Ich habe da mir diesen Artikel rausgenommen. Da stand also Folgendes. Vor Zorn über ein Verhör in einer Polizeistation hat sich in der israelischen Stadt Nazareth ein 50-jähriger Mann buchstäblich ein Auge ausgerissen, wenn auch nur eines aus Glas. Wie die israelische Tageszeitung Maariv berichtete, war der langjährige Arbeitslose festgenommen worden, weil er nach einem Streit mit seiner Frau die gesamte elektrische Einrichtung in seinem Haus mit einem Hammer zertrümmert hatte. Bei der polizeilichen Vernehmung beschimpfte der Mann seinen Gegenüber zunächst wüst, riss dann plötzlich sein Glasauge aus der Fassung und bewarf den Polizeibeamten damit. Der Ordnungshüter: Ich war vollkommen verstört. Das Verhör wurde unterbrochen und alle krochen unter die Tische, um das Auge zu suchen. So kann es aussehen, ja, wenn man seinen Zorn nicht in der Gewalt hat. Eine Umleitung der Aggressionsenergie auf sinnvolle Betätigung ist etwas anderes als Katharsis. Das kann durchaus am Platz sein, dass man in den Keller geht und dort mal richtig aufräumt zum Beispiel. Oder man geht ins Freie und joggt ein paar Kilometer. Dann wird nämlich die Energie, die durch den Ärger freigesetzt wird, auch in den Körper hinein, auch die Stoffe werden dann auch aufgebraucht. Sie werden richtig umgesetzt. Und das ist dann, hat eine gewisse, zumindest für den körperlichen Bereich, bewahrende Kraft. Also die heute typische Stresssituation ist die, dass man im Auto sitzt, oder? Man in einem Großstadtgebiet zum Beispiel, man sitzt im Auto, man ist vielleicht unter Zeitdruck, man muss irgendwo hin und man ärgert sich vielleicht, man steht unter Druck, man ärgert sich, aber man kann nichts machen. Man ist hier in diesem Auto, man kann sich nicht bewegen, man kann nichts machen, um das irgendwie auszuleben. Ja, man ist gebunden an dieses Auto und das ist die ganz schlechte, eine ganz schlechte Sache. Das ist gefährlich, das ist kann schädlich sein, sowas auf Dauer. Deswegen würde ich Folgendes raten: Wenn man also dann an Ort und Stelle ankommt, man muss vielleicht noch in den 5. Stock hoch, dann sollte man nicht den Fahrstuhl nehmen, sondern sollte man vielleicht hochrennen. In den 5. Stock, dann hat man nämlich diese Stoffe, Adrenalin und so weiter wieder aufgebraucht. Entschuldigung, jetzt habe ich Schwierigkeiten beim Hals. Der Psychologe Lazarus versucht sich seit Jahren damit, das Problem des Ärgers empirisch auch in den Griff zu bekommen. Er versucht, sogenannte Ärgernisnormen aufzustellen, indem er sämtliche Ärgerquellen erfasst und in Bezug bringt auch zu den verschiedenen Lebensbereichen der Menschen. Er hat also richtig erkannt, dass die täglichen Irritationen eines Bürgers in New York sich unterscheiden von denen eines Bürgers auf dem Land oder eines Bauern auf dem Land. Oder die Ärgernisse eines heranwachsenden Mädchens sind zum Teil andere als die eines Geschäftsmannes in den mittleren Jahren, was man sich fast gedacht hätte. Da man in der Psychologie den Grund für die Probleme eines Menschen überwiegend außen lokalisiert, ja, das ist der Stein, man sieht die Probleme von außen eigentlich, dann muss man tausende von Situationen kennen, einschätzen, Gegenmaßnahmen finden. Wenn dagegen das Herz des Menschen verändert wird, wenn man es da sieht, das eigentliche Problem, dann ist die Sache viel einfacher. Ich meine, es ist einfacher, nicht in Bezug darauf, das zu verändern, aber das zu diagnostizieren ist einfacher, denke ich. Dann ist es egal, ob ich einem Ärgernis auf dem Land begegne oder im Großstadtgewühl, ja, wenn es auf mich ankommt. Die außerhalb unserer Person liegenden Ärgerquellen, also das dichte Zusammenleben in den Städten, Wettbewerb im Beruf, Situation im Straßenverkehr, die Verschmutzung der Umwelt und so weiter, die lassen sich nur sehr schwer oder nur langfristig vielleicht, wenn überhaupt, ändern. Besser, wirkungsvoller ist es, wenn wir am eigenen Verhalten ansetzen. Manchmal ärgern wir uns über bestimmte Situationen, ohne zu berücksichtigen, dass wir uns da selbst hinein manövrieren. In manchen Fällen wäre es besser, das eigene Verhalten zu verändern, als auf eine Verbesserung der Verhältnisse zu warten. Also wenn man zum Beispiel jeden Morgen eine halbe Stunde oder mehr in einer Autoschlange verbringt, bevor man seinen Arbeitsplatz erreicht, sollte man vielleicht mal überlegen, ob man nicht auch ein öffentliches Verkehrsmittel benutzen könnte und man sich dann weniger ärgern. müsste. Jetzt einige einfache, aber wirkungsvolle Strategien. Die erste heißt schlicht und einfach sich beherrschen. Sich beherrschen. Wenn Zorn aufsteigt, gilt es, ihn zu beherrschen. Er darf nicht unser Reden und Handeln bestimmen. Wird sich sicher manche denken, ja, das ist leicht gesagt. Ich kann ihn nicht beherrschen. Das hat mir vor einiger Zeit eine Schwester gesagt in unserer Gemeinde. Sie hat geklagt, dass sie einfach so jähzornig ist und oft an den Kindern ihren Zorn rauslässt und sie leidet drunter. Da habe ich gesagt, zuallererst mal beherrschen. Das heißt, das kann ich ja nicht. Ich kann ihn nicht beherrschen. Da habe ich dir folgende Frage gestellt. Ja, nehmen wir mal an, du bist gerade voller Groll. Du schimpfst und brüllst mit den Kindern herum und nun klingelt das Telefon. Ich bin dran. Was ist jetzt? Fliegen mir jetzt auch die Fetzen um die Ohren oder wie ist es da? Sagt er, nein, das natürlich nicht. Da wäre sie sehr höflich und nett. Dann sage ich, sieh mal an, du kannst also doch. Das ist interessant, nicht? Wie gehen wir zum Beispiel mit dem Chef um, wenn der Chef die Ärgerquelle ist? Lassen wir da auch unseren Ärger so beliebig raus? Explodieren wir da auch? Ich meine, mancher ist schon so weit, dass er auch in solchen Situationen sich nicht mehr beherrschen kann. Aber nur deswegen, weil er schon über lange Zeit seinem Ärger immer Raum gegeben hat. Ja. Das ist natürlich dann schwierig. Aber normalerweise können wir uns da schon beherrschen. Gell? Wenn wir wissen, das hat Folgen. Die Frage ist also einfach die, ist uns der andere das überhaupt wert? Zu Hause, der Ehepartner, die Kinder und so weiter. Ist uns der andere das wert, dass wir uns da auch beherrschen? Und wenn wir den Eindruck haben, dass wir uns in einer Situation nicht beherrschen können, dann sollten wir einfach das Feld räumen. Das ist immer noch besser, als einen Zorn rauszulassen. Das Feld räumen. Einfach anderes Zimmer gehen. Weggehen. Zweite Strategie. Das ist nämlich die erste, die ist wiederum Voraussetzung überhaupt, dass man Ärger bewältigen kann. Genau wie bei der Flucht. Die Flucht ist immer schon praktisch ein verlorenes Spiel. Und auch hier, wenn man sich Ärger erstmal rauslässt, hat man das Spiel schon verloren. Das zweite, beten und die Dinge mit Gottes Augen sehen. Naja, das ist so ein typisch frommer Vorschlag, ne? Immer das Gleiche. Man muss halt mehr beten. Ja, gut, aber ich meine, ich frage mich halt immer, wenn wir diese Dinge, die wir als Christen haben, diese Möglichkeiten nicht beanspruchen, ja, was haben wir dann überhaupt den anderen voraus? Ich denke, dass das Gebet schon eine Hilfe ist. Es wäre eine Hilfe, vor allen Dingen unseren einen Blickwechsel zu vollziehen. Wegzuschauen von uns selber, hinzuschauen auf Gott, auf Christus. Weg von den eigenen beschränkten Möglichkeiten hin zu seinen begrenzten Kräften. Und dieser Blickwechsel, der kann bewirken, dass wir die Dinge, die uns so aufregen, mit einem Mal nicht mehr so groß sehen. Dass sich die relativieren. Wenn man die Dinge von oben sieht, sehen sie nicht mehr so bedeutsam aus. Ja, wer mal im Flugzeug geflogen ist und hat da runtergeschaut und hat also die kleinen Autos gesehen und die kleinen Häuschen und alles. Für den, der hat das Gefühl gehabt, so wichtig kann das da unten doch gar nicht sein, wie die Leute meinen, die da jetzt gerade unterwegs sind. Ja. Man hat aus der Sicht von oben einen ganz anderen Blickwinkel. Und das können wir auch haben, wenn wir uns wirklich im Gebet unser Blickwinkel auf Gott hinrichten, dass wir merken, Mensch, so furchtbar wichtig kann das gar nicht sein, dass es sich lohnt, sich so furchtbar aufzuregen. Ich kann diese Sache dann einfach abgeben, weitergeben. Und die dritte Strategie ist, sich selbst verleugnen und nicht so wichtig nehmen. Die meisten Dinge, glaube ich, würden uns nicht halb so aufregen, wenn wir uns selber nicht so arg wichtig nehmen würden. Ich denke, das würden wir vielleicht zugeben. Wenn man genau hinschauen, was uns eigentlich so ärgert, in welchen Situationen wir uns ärgern, dann müssen wir zugeben, das hat immer mit meinem Ego zu tun. Da ist mein Ego irgendwo angekratzt worden, ist irgendwie blockiert worden, in Frage gestellt worden. Das hat immer damit zu tun eigentlich. Ja? Und manchmal ärgert man sich ganz fürchterlich über andere, nur weil man sich selber so wahnsinnig wichtig nimmt. Man meint also, man selber weiß wirklich alles und das, was man selber denkt, das ist absolut richtig. Und der andere das nicht tut und nicht anders macht, dann ist das Grund zum Ärgern. Der an Christus hingegebene Mensch, der nimmt vor allen Dingen den Herrn Jesus wichtig. Nach dem Herrn kommt lange nichts, ja. Irgendwann vielleicht mal wir selber. Selbstverleugnung ist allerdings, das möchte ich auch sagen, ein problematischer Begriff. Zwar deswegen, weil er oft missverstanden wurde. Wenn ich also nur zähneknirschend den Mund halte, dann habe ich von Selbstverleugnung noch gar nichts verstanden. Dann bin ich ein Anwärter für Magengeschwür, eventuell auch für eine Depression. Natürlich meine ich nicht diese Art von Selbstverleugnung. Das ist ein Krampf, weil es aus dem eigenen geschieht, aus dem Fleisch geschieht, aus der ungebrochenen Ich-Natur. Viele Christen waren Opfer eines Missverständnisses von Selbstverleugnung und Kreuz, wie es sich über die Jahrhunderte gerade im Pietismus etablieren konnte, wo man ein echtes Anliegen hatte für Heiligung. Aber man hat leider das Sola Gratia aus der Reformation nicht konsequent auch auf den Bereich der Heiligung angewandt. Sola Gratia, ja, nur aus Gnade sind wir gerettet. Aber nur aus Gnade kann auch Heiligung geschehen. Wir dürfen doch nicht denken, dass Heiligung etwas ist, was wir machen. Auch das ist nur aus Gnade. Da kann überhaupt nichts von uns kommen. Natürlich sind wir beteiligt, aber was Heiligung ist in meinem Leben, ist absolut Gnade, genauso absolut wie die Rettung. Das muss ich sehen und begreifen. Und dann höre ich auf zu meinen, ich könnte und ich müsste und so weiter. Ja. Das ist ein falsches Heiligungsverständnis, was sich in unseren Kreisen sehr stark breit gemacht hat, dass das Gewicht auf das Tun legt, verlegt hat, statt auf das, was Gott und was Christus getan hat und was schon in unserem Leben Realität ist. Okay, wiederum fliegender Wechsel zum nächsten Thema. Christlicher Lebenswandel als Psychohygiene. Ich möchte jetzt hier 16 praktische Ratschläge weitergeben, die geeignet sind, uns geistlich und seelisch stark und gesund zu machen und zu erhalten. Gewissermaßen ist das ein geistlicher Rat für psychisch Belastete und solche, die es nicht werden wollen. Die üblichen geistlichen Ratschläge müssen hier natürlich am Anfang stehen, Gebet, Bibellesen, Gemeinschaft pflegen, sich in einer Gemeinde einbringen. Aber darüber hören wir sicher sonst auch einiges und genug. Darum möchte ich diese Themen kurz behandeln oder von einem anderen Blickwinkel her mal betrachten, als wir das sonst gewohnt sind. Aber eines möchte ich vorweg sagen. Wenn wir alles das tun, um das von Gott zu erlangen, was er uns längst gegeben hat, dann sind wir auf dem Holzweg. Ja? Das wäre wieder der falsche Ansatz. Dann tun wir wieder das, was die Bibel tote Werke nennt. Dann versuchen wir wiederum die Heiligung von uns her zu erlangen. Und das ist Gesetzeswerk, das muss scheitern, weil es einfach unserem Wesen zuwiderläuft. Was fällt uns da auf bei diesem Mann, bei diesem Sportler? Wir würden sagen, wahrscheinlich also bei der Olympiade hätte er seine Disqualifikation in der Tasche, ne? Okay, gut, aber wir wollen das jetzt mal gelten lassen. Der hat sich da so kleine Hilfen eingebaut. Und ich möchte es einfach so sagen. Worauf es hier ankommt, dass der über die Latte kommt, ist natürlich der Stab. Das sind niemals diese Sprossen, oder? Die Sprossen nützen ihm ohne Stab überhaupt gar nichts, ja. Er könnte vielleicht auch mit dem Stab alleine rüberkommen, aber die Sprossen sind vielleicht noch hilfreich. Aber worauf es ankommt, das ist der Stab. Das ist schon klar. Okay, die Grundlage für die Ausführung dieser guten Ratschläge muss das vollbrachte Werk Christi sein. Das getan Gottes, das ist der Stab. Ja? Und auf den Stab kommt es an, wenn man über die Marke springen will. Auf ihn sollten wir unser Vertrauen setzen. Nichts gegen die Sprossen, sie können hilfreich sein, nicht beim Sport, aber bei der Disziplin Nachjagen der Heiligung, da gehören sie auch zu den Regeln. Sie sind nicht nur erlaubt, sie sind sogar geboten, aber was sind die Sprossen ohne den Stab? Auf den Stab kommt es an. Wenn ich jetzt erst über die Sprossen rede, dann möchte ich, dass wir das im Auge behalten. Am Schluss gehe ich dann noch auf den Stab ein. Ich habe noch ein anderes Bild gewählt, um dieses Thema anschaulich zu machen, das des Hauses. Wir haben das hinten im Arbeitsanhang auch drin. Ein Haus, unser Lebenshaus. Dann ist zu fragen, worauf soll es gegründet sein, dieses Lebenshaus? Natürlich auf den Felsen, welcher Jesus Christus heißt. Das vollbrachte Werk Christi, das getan Gottes, ist die Grundlage dieses Hauses. Nicht unser Tun. Überall und gewissermaßen als Dach des Hauses steht der Befehl Gottes, seid heilig, denn ich bin heilig. Die Antwort des Gläubigen könnte so lauten, wie es Paulus für sich formuliert hat, Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben, eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Nun, dann brauchen wir auch Baumaterialien, Steine. Und das ist unser Tun. Und das ist keineswegs unwichtig. Aber es ist an sich noch keine Heiligung. Aber es schafft die nötigen Voraussetzungen, beziehungsweise stellt einfach so etwas dar wie Lebensweisheit. Weise ist ein Tun immer dann, wenn es letztlich zu unserem Besten mitwirkt. Letztlich, nicht vordergründig, ja. Vordergründig scheint manches zum Besten zu wirken, aber man muss weiterschauen. Aber wenn es letztlich, aus der Sicht Gottes gesehen, aus der Ewigkeitssicht her gesehen, zu unserem Besten mitwirkt, dann ist es weise. Und nur das ist weise. Hier habe ich die 16 Ratschläge reingeschrieben, diese verschiedenen Bausteine, die ich jetzt behandeln möchte. Wir sehen vielleicht, dass die ersten 8 mit unserem Glaubensleben mehr zu tun haben, die anderen 8 eher so etwas wie praktische Lebensweisheit darstellen. Wobei man das nicht so genau trennen kann. Also jetzt zu den nächsten 16 Verhaltensregeln für Christen. Das erste, lass das Wort Gottes in dir wohnen. Ich habe in ein medizinisches Fachbuch für Hygiene reingeschaut. Da habe ich gefunden, dass das Fachgebiet der Hygiene aufgegliedert ist in die Hygiene der Ernährung, in Umwelthygiene und in Sozialhygiene. Und bei der Hygiene der Ernährung, da gibt es 4 Untergebiete mit folgenden Überschriften. Mangel und Unterernährung, Überernährung, Lebensmittelvergiftung und Lebensmittelinfektionen. Wenn wir vom Wort Gottes reden, dann denken wir daran, dass das Wort die Nahrung ist, mit dem wir unseren inneren Menschen nähren, sollen. Und nun sind es eben gerade die 4 Gebiete, vor denen wir uns hüten sollen. Zunächst einmal Mangel und Unterernährung. Wer nur sporadisch mal die Schrift zur Hand nimmt, einen Liesen studiert, wer nicht regelmäßig unter der Verkündigung des Wortes steht, er wird sicher bald unter Mangel und Unterernährung leiden. Mangelernährung kann aber auch durch einseitige Kost entstehen. Manche Christen bleiben in ihrem Glaubenswachstum stehen, weil in ihren Gemeinden und Gemeinschaften fast ausschließlich Milch bzw. Babykost gereicht wird. In manchen Gemeinden und Gemeinschaften kommt man in Jahrzehnten der Verkündigung nicht über die Thematik von Bekehrung und Rechtfertigung hinaus. Und dann ist er natürlich schon klar, dass Menschen da nicht wirklich wachsen können im Glauben. Oder manch ein Verkündiger hat so seine Lieblingsthemen, die er immer wieder anspricht, oder er predigt fast ausschließlich aus dem Alten Testament. Und so, das sind so Einseitigkeiten, übrigens auch ein gutes Argument dafür, dass in einer Gemeinde es gut ist, wenn nicht nur einer predigt. Mehrere sind, zwei oder drei, die können sich dann doch ein bisschen ausgleichen. Mancher Prediger ist ja so gescheit, dass er vor lauter hohen Gedanken über die Köpfe der Zuhörer hinweg redet. Aber auch das beste Futter ist nutzlos, wenn es zu hoch gelegt wird. Manche Predigten haben so hohe Weisheit, dass nur Giraffen sie erreichen können. Aber unser Herr sagte nicht, füttere die Giraffen, sondern weide meine Schafe. Das zweite ist Überernährung. Man kann auch überernährt sein. Wer kommt Überernährung? Nun einfach daher, dass man mehr Kalorien aufnimmt, als man durch Arbeit und Aktivität wieder verbraucht. Manche Christen futtern sich mit geistlicher Nahrung voll, können nicht genug kriegen, kommen aber nie und selten dazu, etwas von dem Gehörten und Gelernten umzusetzen. Und das ist auch ungesund. Dann Lebensmittelvergiftung. Ich denke, die Vergiftung ziehen wir uns im geistlichen Leben durch Irrlehren zu. Das Angebot an Irrlehren ist ja immens. Da hat sich der Satan schon einiges einfallen lassen. Und er findet immer wieder Christen, die diesen Lehren in ihrem fleischlichen Sinn auf den Leim gehen, zu ihrem eigenen Verderben und leider nicht selten auch zum Verderben anderer. Denn derjenige, der einer Irrlehre aufsitzt, wird nicht selten auch wiederum zum Irrlehrer, indem er diese Lehren an andere weitergibt. Dabei sind es ja kaum die gänzlich abstrusen Lehren, für die wir anfällig sind, sondern diejenigen, die 90% Wahrheit enthalten. Und die Lehren, die eben auch unserem fleischlichen Denken und Wollen entgegenkommen, die nehmen wir auf, oder? Die saugen wir auf, begierig. Denen öffnen wir unser Ohr. Da gehört auch der Sauerteig der Pharisäer her, die alte Gesetzlichkeit, in die auch Christen immer wieder zurückfallen. Eins der Grundprobleme der Christen ist die Gesetzlichkeit. Ja. Wirklich, denn nur von einem gesetzlichen Denken her kann man dann umkippen in irgendwelche anderen extremen Dinge, die man heute auch sieht. Wenn man ein klares Evangelium hätte, wäre man nicht anfällig für alles. Ja. Hätte man es einfach gar nicht nötig, überall zu suchen, wo man noch was kriegen kann. Aber die Gesetzlichkeit lässt den Menschen leer. Da ist er ausgebrannt, ist er frustriert und blockiert und dann sucht er noch etwas anderem. Lebensmittelinfektion. Das ist ein Krankheitskeim in das Lebensmittel eingedrungen. Da meine ich jetzt weniger die falschen theologischen Lehren als die scheinbar biblischen Ansichten und Auffassungen, die aber dennoch von bibelfremdem, meist humanistischem Gedankengut durchdrungen sind. Das bekommen wir viel schwieriger noch in den Blick als die Irrlehren. Das kann man nämlich nicht so festmachen. Die Irrlehren, die kann man viel eher greifen als diese Dinge. Die sind sehr schwer zu greifen. Das ist einfach eine Prägung des Denkens, die sich irgendwo mal bemerkbar macht in bestimmten Bewertungen, die man von sich gibt, in bestimmten Einschätzungen, in bestimmten Urteilen, Meinungen und so weiter. Wie denken wir heute zum Beispiel in Bezug auf Fragen der Sexualität, Homosexualität, vorehelicher Geschlechtsverkehr, Selbstbefriedigung, gemischter Saunabesuch, Nachbarstrand. In einer freien Kirche, in der bekannten freien Gemeinde, ist es so, dass die lieben Geschwister nach der Bibelstunde halt Männlein und Weiblein zusammen in die Sauna gehen. Denken sich nichts dabei. Ist völlig okay. Wie denken wir in Bezug auf Fragen der Autorität, staatliche Autorität, Feminismus, Stellung der Frau in Familie, Gemeinde, Kindererziehung. Wie denken wir in Fragen von Schuld und Strafe, auch im politischen Bereich, im staatlichen und so weiter. Da liegt eine Menge Brisanz drin, wenn man die Themen, ich reiße nur die Themen an, da liegt eine Menge Brisanz drin. Und da würden wir sehr schnell rauskriegen, wie stark unser Denken von anders, bibelfremdem für bibelfremden Philosophien geprägt ist und eben nicht von der Schrift. Und das ist heute sehr, sehr stark verbreitet. Das Denken der Christen ist weitgehend durchdrungen von solchem Denken, falschem Denken, was sie überhaupt nicht mehr merken und in den Blick bekommen. Man hält heute weithin Humanismus für Christentum, für christlich. Und begreift gar nicht, dass Humanismus das eigentliche Antichristentum ist. Ja. Nun, auch der Aberglaube hat sich unter Christen stark ausgebreitet. Ich spreche jetzt hier nicht von der katholischen Kirche, wo der Aberglaube dogmatisch verankert ist, sondern von evangelikalen Christen, wo man meint eigentlich, dass man dagegen immun wäre und sehr häufig eben doch abergläubisch ist. Oder zumindest magisch denkt. Alles das sind Keime, die die Abwehrkräfte des geistlichen Organismus schwächen und die Christen anfällig machen für psychische Störungen. Kolosser 2,8 ist die biblische Warnung vor dieser Gefahr. Seht zu, dass niemand euch einfange durch die Philosophie und Lehrenbetrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Der Kolosserbrief ist überhaupt, meine ich, der Brief, der wie kaum ein anderer in unsere heutige Zeit hineinspricht und den wir uns als Christen heute ganz intensiv vornehmen sollten. Denn wir haben heute ganz ähnliche philosophische Einflüsse, wie damals waren, als Paulus diesen Brief geschrieben hat und wegen derer er diesen Brief auch geschrieben hat. Psalm 127 heißt es, er sandte sein Wort und machte sie gesund. Das heißt also, das Wort Gottes ist schon in sich selbst Medizin gegen so manche unserer Kümmernisse. Es gibt uns einen Gedanken, eine Ausrichtung auf die Wahrheit und die Wahrheit wirkt immer Freiheit. Und vor allem kann es uns stark machen, dass wir auch gegen die Sünde gewappnet sind. Ich habe mal gelesen, eine Aussage, die, finde ich, bringt die Sache auf den Punkt, da hieß es, dieses Buch, in Bezug auf die Bibel, dieses Buch würde ich von der Sünde fernhalten oder die Sünde würde ich von diesem Buch fernhalten. Ich denke, das ist wirklich wahr. Dann das zweite, räume dem Gebet einen festen Platz ein. Ich möchte hier nicht auf die allgemeine Notwendigkeit des Betens eingehen, sondern nur einfach einige positive Auswirkungen des Betens auf den Beter selbst nennen. Wobei ich hier natürlich schon sagen muss, dass ich nicht missverstanden werde, darum geht es natürlich primär nicht. Der Sinn des Betens ist ja nicht, dass es einem seelisch gut geht. Das wäre ein Missbrauch des Gebetes. Beten ist ein Reden mit Gott und keine Psychotechnik. Aber ich kann ja trotzdem mal das Gebet unter diesem Blickwinkel betrachten und fragen, welchen Effekt hat es auch wiederum auf mich. Zunächst einmal, denke ich, bringt uns das Beten in die engere Gemeinschaft mit Gott. Und das alleine ist schon ein heilender Faktor. Und wenn wir unsere Gedanken, Pläne und Wünsche offen vor Gott aussprechen, das, was tief in unserem Herzen verborgen ist, dann wird uns vielleicht sicher auch manches selbst klar werden, was uns zunächst einmal gar nicht so klar ist. Manches von eigenmächtigen Zielen und Prioritäten. Und so kann Gott uns auch zeigen, was wir zu bekennen haben, wo Korrektur nötig ist. Dann kann ich sagen, durch Fürbitte werden wir auch aus unserer Ich-Zentriertheit herausgeführt. Das hilft uns gegen Selbstmitleid, gegen das ständige Aufrühren von verletzten und bitteren Gefühlen. Und ich bekomme eine positive Gesinnung gegenüber dem, für den ich bete. Das sind also einige Rückwirkungen des Gebetes, die, meine ich, auch psychohygienische Bedeutung haben. Wenn ich Mühe habe mit dem Gebet, dann kann ich auch einfach das Wort Gottes zur Hand nehmen und das tun, was man im amerikanischen Bible Praying nennt. Bible Praying heißt einfach entlang an einer Textstelle entlang beten. Ja, nimm mal einen Psalm und lies mal so einen Vers und dann setze diesen Vers in ein Gebet um. Ja, was habe ich hier? Den Herrn zu loben, zu danken für das, was hier steht, oder habe ich hier was zu bekennen und so weiter. Und so kann man den ganzen Text durchbeten. Und dann merkt man, wie reichhaltig mit einem Mal das Gebet wieder wird. Und ich möchte sowieso sagen, dass unser Beten sehr schnell inhaltsarm, formelhaft wird, wenn wir nicht auch im Wort Gottes leben. Und das Dritte, suche die Gemeinschaft mit anderen. Das möchte ich vor allem Alleinstehenden sagen. Zieh dich nicht zurück in die soziale Isolation. Das ist gefährlich. Einsamkeit kann ein wesentlicher Faktor sein bei der Entstehung von Depressionen und auch anderen psychischen Störungen. Und wenn man auch nicht mehr der Korrektur durch andere ausgesetzt ist, kann man sich leicht zum Sonderling entwickeln. Man entwickelt also seine Eigenarten. Und wir können das manchmal feststellen, dass Alleinstehende oft solche Eigenarten an sich haben, die es dann oft anderen auch schwer machen, mit ihnen zusammen zu sein. Das muss ja nicht sein. Man kann übrigens sich auch als Ehepaar oder Familie absondern und isolieren. Das gilt also nicht nur für Alleinstehende. Also wichtig ist auf jeden Fall Gemeinschaft. Hebräer 10, 25 wird uns klar gesagt, dass wir unsere Versammlungen nicht versäumen sollen. Ich denke, eine regelmäßige Teilnahme an Gemeindezusammenkünften sollte für uns selbstverständlich sein. Ich sollte eigentlich nicht fernbleiben, außer wenn ich wirklich einen Grund habe. Das hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Das mache ich nicht, um Gott zu gefallen.